Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin. Heute richtig abbiegen, die Zukunft der Mobilität. Im Gespräch Christian Steffen und Franz Logen.
Herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast Spätzlespress. Ja, und da werden wir heute so richtig Fahrt aufnehmen. Wir sprechen nämlich über die Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg, Deutschland, Europa, die Welt. Über die großen Herausforderungen, vor denen die Branche steht und natürlich über ihre Zukunftsperspektiven. Ich freue mich sehr, dass Sie bei uns reinhören. Mein Name ist Rudi Hochfliet. Ich bin Staatssekretär für Medienpolitik, daneben auch noch zuständig unter anderem für die Entwicklungspolitik. Außerdem bin ich Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund und der Gastgeber dieses Baden-Württemberg-Podcasts aus Berlin. Die Wiege des Automobils steht in Baden-Württemberg. Seit den Erfindungen von Gottlieb Daimler und Carl Benz Ende des 19. Jahrhunderts hat sich die Kraftfahrzeugbranche zu einer Schlüsselindustrie in Baden-Württemberg entwickelt. Rund 1 Million Menschen sind direkt oder indirekt in der Automobilbranche beschäftigt, bei den großen Unternehmen, aber auch bei den mehr als 1000 Zulieferern, aber natürlich auch im Kfz-Gewerbe, in den Werkstätten des Landes. Und nicht nur in Baden-Württemberg ist das eine richtige Säule von Wirtschaft und Wohlstand, sondern wenn Sie darüber hinausdenken, BMW, VW, nehmen auch für Deutschland insgesamt eine Wirtschaftsbranche, die es in sich hat und die eine richtige Stütze für die Wirtschaftskraft des Landes ist. Der Umsatz des Sektors liegt bei über 400 Milliarden Euro, eine ganze Menge. Zugleich steht die Industrie vor immensen Herausforderungen. Der Absatz von Autos ist rückläufig. Die Elektromobilität aus Zukunft der Automobilindustrie entwickelt sich in Deutschland und in Teilen Europas eher schleppend. Andere Länder, Asien vorneweg, haben da die Nase vorn. Es fehlen massiv Fachkräfte auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden aktuell tatsächlich Stellen abgebaut. Die Stellen sind nicht mehr rundum abgesichert. Ein komplexer Strukturwandel ist im Gange. Über all diese Aspekte spreche ich heute mit zwei Gästen, die wir haben gewinnen können, mit Christian Steffen und Franz Logen. Christian Steffen ist Gewerkschaftssekretär der IG Metall Baden-Württemberg. Ihm gilt ein besonderer Dank, weil er ist ganz kurzfristig eingesprungen für seine Bezirksleiterin, Frau Barbara Resch. Die konnte leider aus persönlichen Gründen nicht dabei sein, aber wir haben mit Christian Steffen wirklich eine interessante Person. Er ist bei der IG Metall Baden-Württemberg zuständig für Politik und strategische Planung. Und er bringt eine ganze Reihe von Auslandserfahrungen mit, die gerade für das Thema auch von großem Interesse sind. Er war nämlich 4 Jahre lang Sozialreferent in der Deutschen Botschaft in Peking und ist erst vor einem halben Jahr zurück nach Deutschland gekommen. Und ja, Gott, wenn wir über Autos reden, dann reden wir natürlich auch über China und über die Entwicklung dort, was die Automobilindustrie anbetrifft, aber auch sind da die Premium-Marken immer noch so gefragt? Wir werden sehen. Franz Logen. Franz Logen ist seit 2010 Geschäftsführer der E-Mobil Baden-Württemberg. Das ist die Landesagentur für neue Mobilitätslösungen und Automotive Baden-Württembergs. Landesagentur, das heißt, dass die E-Mobil Baden-Württemberg eine unabhängige Kompetenzstelle und Berater der Landesregierung ist. Und so funktioniert das auch und so kenne ich Franz Logen auch als fundierter Berater vom Ministerpräsidenten und der Landesregierung. Und gemeinsam im Staatsministerium bildet die E-Mobil auch die Geschäftsstelle des Strategiedialogs Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg. Ein langer, ständiger Dialog zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und Politik seit 2017 im Lauf mit dem Ziel, die Transformation der Automobilindustrie zu begleiten, Reibungsverluste zu mindern, technologische Neuerungen so schnell wie möglich dann auch in die Wirtschaft einzuführen, sprich eine wichtige unterstützende Arbeit bei der Transformation der Automobilindustrie. So, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, wir freuen uns sehr.
Dankeschön.
Ja, und wie immer, bevor wir jetzt in den Austausch gehen, ein kurzes Frage-Antwort-Spiel. Automatik oder Schaltung? Herr Logan.
Klar, Automatik.
Steffen?
Schaltung, würde ich sagen.
Oh, echt? Sie sind ein Romantiker.
So ist es.
Dann ahne ich auch schon die Antwort auf die nächste Frage. Sportwagen oder Oldtimer?
Ja, der Sportwagen bei mir dann doch eher.
Ich hätte lieber einen Campingbus.
Ah, schön. Ja, also ich bin in früheren Zeiten auch sehr, sehr gerne mit dem Campingbus unterwegs gewesen. Ja, der Weg ist das Ziel. E-Roller oder Fahrrad?
Das Fahrrad.
Fahrrad, definitiv.
Ja, und das gerne auch sportlich.
Teilig.
Und passend zu dieser Zeit, Fasnetzküchle oder Butterbrezel?
Oh, ganz klar der Karnevals-Berliner. Ich bin ja im Ursprung Rheinländer und der Karneval ist die fünfte und schönste Session des Jahres.
Okay.
Und ich bin Hannoveraner, mir ist beides recht. Ich nehme es mit, was es gibt.
Sie sind da leidenschaftslos, habe ich das Gefühl.
Das wäre jetzt die uncharmante Formulierung, aber ich bin offen, würde ich sagen.
Okay, Sie nehmen beides. So würde ich das, glaube ich, auch handhaben. Also als Niederländer bin ich einfach nicht groß geworden im Karneval. Zumal ich ja aus dem pietistischen Seeland komme und da ist Karneval nun wirklich nicht vorgesehen. Ja, vielen Dank für diese kleine Runde. Dann können wir aber jetzt richtig ins Thema einsteigen und eine erste Frage vielleicht an Herrn Steffen. Es gab vor einigen Wochen so eine Meldung in den Medien über einen Brandbrief von Automobilzulieferern an Olaf Scholz, an den gerade noch amtierenden Bundeskanzler. Und auch die IG Metall hat da mitgezeichnet. Das passiert auch nicht alle Tage, ne, dass Unternehmer und Gewerkschaften gemeinsame Briefe an die Politik schreibt. Was war der Punkt? Was waren die Themen? Und was wollten Sie vom Kanzler?
Also zunächst mal ist es in der Tat etwas ungewöhnlich, dass wir machen das natürlich nicht täglich und schreiben gemeinsame Briefe. Wenn man den Brief liest, steht natürlich auch in der Präambel der erste Satz, dass es durchaus in Teilbereichen unterschiedliche Sichtweisen gibt, aber man gemeinsam mit großer Sorge auf die Entwicklung der Automobilindustrie und der Zulieferindustrie schaut und sich dann in der Situation gesehen hat, wo man eine lange Wegstrecke gemeinsam beschreiben kann, die aus unserer Sicht notwendig ist, die aber auch aus Sicht der beteiligten Unternehmen notwendig ist. Und insofern gab es da halt die Möglichkeit, da gemeinsam einen Brief aufzusetzen, in der Annahme, dass das vielleicht, ich will nicht sagen, mehr Eindruck schindet, aber natürlich schon ein deutliches Signal ist, wenn sowohl die Gewerkschaften als auch die Unternehmer gemeinsam in die gleiche Kerbe hauen. Und es ist natürlich auch nicht ungewöhnlich dergestalt, als dass wir auch in anderen Bereichen öfter mal gemeinsam unterwegs sind. Also es fängt natürlich an bei Tarifpolitik, aber auch beim Engagement gegen Rechts und solche Geschichten. Also es ist jetzt nicht ein völliger Fremdkörper. Die Themen, das ist ein bunter Strauß. Ich würde jetzt nicht alles runterrattern hier. Das würde vielleicht ein bisschen zu lang und ausführlich sein. Aber es ging natürlich im Wesentlichen schon darum, dass wir sehen, dass diese Branche seit jetzt geraumer Zeit sich in einem Abwärtstrend befindet und wir nicht sehen, wie da eine Schubumkehr sozusagen aus sich selber heraus wächst. Insofern ist politisches Handeln eine Flankierung gefordert. Und in dem Brief selber ging es dann darum, wie man einen kräftigen Schub organisiert, um die E-Mobilität weiter voranzubringen. Es ging um wettbewerbsfähige Energiepreise. Es ging um Bürokratieabbau, Ausbau von Wasserstoffwirtschaft, innovative Modelle der Finanzierung, also sprich Beihilferecht, solche Geschichten. Und natürlich auch um die Frage, dass man eigentlich auf einen offenen Welthandel angewiesen ist, der ja im Moment etwas tot über dem Zaun hängt. Also ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die man an die Politik adressiert hat und die in der Zusammenschau aller Fakten, glaube ich, einfach bessere Standortbedingungen bringen würden, um diesen strategisch wichtigen, unverzichtbaren Industriezweig weiter nach vorne zu entwickeln. Und das war die gemeinsame Wegstrecke, die wir beschrieben haben.
Ja, zweifellos wichtige Punkte, die auch von Seiten der Politik erreicht werden müssen. Zugleich kann man wirklich sagen, also die Automobilindustrie befindet sich in einer schwierigen Lage. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist dafür verantwortlich? Wie ist man da hingekommen? Es gibt andere Länder, wo die Automobilindustrie gerade fröhliche Urstände feiert und durchaus eine gute Entwicklung genommen hat. Herr Logan, wie sehen Sie das? Also was ist da passiert? Hat die Automobilindustrie vielleicht auch das eine oder andere verschlafen? Oder liegt es nur an der Politik?
Es liegt nie an Einzelnen. Verstehen kann man die ganze Situation und auch analysieren, nur wenn man das Ganze international versteht und sich anschaut. Wir haben weltweit in der Autoindustrie maßgebliche Überkapazitäten. Das gilt für alle Hersteller, für alle Lieferanten. Das hat sich über 10 Jahre aufgebaut in einer sehr stark nach oben extrapolierten Kapazitätsplanung. Heute ist es so weltweit, dass die technische installierte Kapazität, das wurde auf Folien von vor 4-5 Jahren mal so in Richtung 100 Millionen Fahrzeuge weltweit produziert pro Jahr prognostiziert. Wir hatten 2023 noch 80 Millionen produzierte und 76 Millionen verkaufte. Das heißt, nicht einmal die reduziert eingesetzten Kapazitäten finden in allem ihren Markt. Das ist eine weltweite Entwicklung und das betrifft natürlich alle Hersteller und alle Standorte. Und wenn ich dann Überkapazitäten habe, dann stehen natürlich Standorte plötzlich auch im Wettbewerb zueinander. Und dieser Wettbewerb der Standorte hat was mit Fähigkeiten, mit Innovationsfähigkeiten, aber natürlich auch mit Kosten zu tun. Das ist so die eine Seite des Spiels und wahrscheinlich die wichtigste und dominanteste, aber die, über die am wenigsten gerne gesprochen wird. Die zweite Entwicklung, die sich gerade noch fortsetzt, ist ein Effekt, den wir Local for Local nennen. Das heißt, Hersteller fertigen in der Tendenz immer stärker am Verbraucherort. Das wird mit den Zöllen, wird das nochmal massiv vorangetrieben werden. Aber schon heute fertigt zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie nur noch 25% der Fahrzeuge deutscher Marken in Deutschland. 75% wird weltweit gefertigt. Mhm. Der Schwerpunkt der Fertigung deutscher Marken ist in China. Wahrscheinlich gucken wir da gleich nochmal drauf. Und große Teile der Fertigung sind in Nordamerika. Und während unsere Firmen nach Asien und nach Amerika ziehen, kommen andere Firmen nach Europa, um hier zu fertigen. Und das sind nicht nur die großen Fabriken japanischer Hersteller in Nordfrankreich oder England, sondern das sind auch amerikanische Fabriken in der Nähe von Berlin. Oder das sind auf der anderen Seite auch chinesische Fabriken, die wir zum Beispiel in Schweden finden oder demnächst auch in Spanien. Also jeder arbeitet international. Jeder Hersteller muss auch, um zu überleben, das ist die einzig richtige Strategie, in jedem der 3 großen Kontinente entwickeln, fertigen und vertreiben. Und unsere Frage ist immer, und was bleibt dann in Baden-Württemberg? Warum sind wir gut?
Antwort?
Gerne. Die wirklichen herausragenden Fähigkeiten von Baden-Württemberg sind immer unsere Innovationsfähigkeit gewesen. Wir haben immer die neueste Technik verkauft, die auch, wie man so schön sagt, mehr preisfähig in den Markt zu bringen war. Hm. Aber das, was mehr preisfähig ist, verändert sich. Also wenn das früher noch ein besonders schöner Motor war, der das Auto etwas schneller machte, dann ist das nicht mehr das, was heute in großen Marktteilen bevorzugt wertgeschätzt wird. Das sind heute Konnektivitäten, Softwarefähigkeiten. Das sind auch Fahrzeuge, die zum Beispiel emissionsfrei agieren können. Das sind Antriebe, die besonders komfortabel sind. Und das kann man auch schon sehen, dass es zum Beispiel einen Rückzug von Verbrennungsmotorenfabriken raus aus Deutschland gibt und eben den Aufbau von Neutechnologien gerade am Innovationsstandort Baden-Württemberg. Hm. Wir sind in Baden-Württemberg stark im Bereich künstlicher Intelligenz oder auch Robotik. Im Auto heißt das dann autonomes Fahren. Ja. Wir sind stark am Standort, wenn es um das Thema Fertigung von Elektromotoren geht oder auch wenn das Thema Fertigung von Batteriezusammenbauten, Compounds aus zugelieferten Zellen ist. Da haben wir sehr viel vorzuweisen innerhalb der großen Fahrzeughersteller, in der Zulieferindustrie, aber eben auch ganz besonders in der Forschung. Und jetzt kommt der Knackpunkt, der es so schwierig macht, immer mit der Frage, waren wir zu langsam oder waren wir vielleicht sogar zu schnell? Der Markt für diese neuen Fahrzeuge hat sich doch etwas langsamer entwickelt, aufgrund verschiedener Effekte, zumindest in Deutschland. und hat jetzt erst, wie man sieht, ja, liegt der Elektrofahrzeugmarkt weit oberhalb des Dieselfahrzeugmarktes. Wir sehen aber, dass die Elektrik, und damit will ich es für den Moment auch bewenden lassen, die Elektrik ist neben Software das große Wachstumsfeld. Kein moderner Verbrennungsmotor kann mehr wettbewerbsfähig sein ohne seine elektrische Peripherie. Und das batterieelektrische Auto kann nicht wettbewerbsfähig sein ohne den effizientesten Elektromotor und die effizientesten Ladetechnologien. Und wenn wir ehrlich sind und unsere Produkte angucken, liegen wir da durchaus ganz weit vorn.
Das ist doch mal ein positiver Aspekt am Ende. Herr Steffen, Sie waren ja 4 Jahre lang in China. Wie haben Sie da die Entwicklung in der Automobilwirtschaft erlebt? Was haben Sie da mitgekriegt? Auch in Bezug auf unsere Marken. Der Markt in China ist ja auch eingebrochen. Daimler hat darunter zu leiden, andere auch. Was läuft da? Was war Ihr Eindruck?
Ja, das ist im Grunde genommen relativ einfach. Ich habe neulich dran gedacht, ich war in Shanghai, stand auf dem Balkon vom Hotel und guckt man unten auf die Straße und was fährt unten vorbei. Und das ist in China recht einfach. Ein grünes Kennzeichen, das ist das New Energy Vehicle, also voll elektrisch, Hybrid und was es alles gibt. Und ein blaues Kennzeichen, das ist ein Verbrenner. Und wenn man dann da oben steht, irgendwie für 5 Minuten, da habe ich mal durchgezählt und ich würde sagen, 8 von 10 Autos, die in den großen städtischen Ballungsräumen rumgefahren sind, waren so meine Privatimperie, waren halt New Energy Vehicles. Also da sieht man, dass es da innerhalb von wenigen Jahren einen fundamentalen Umschwung gegeben hat, der natürlich nicht darauf basiert, dass die Chinesen aufgewacht sind und haben gedacht, ich will E-Mobil fahren, sondern das ist natürlich ein Stück weit auch erzwungen worden. Erstmal war es industriepolitisch flankiert, aber es hat auch viel zu tun mit Zulassungsbeschränkungen, mit Nummernschildern, die man nicht bekommt, mit Wartezeiten, mit Losen für Nummernschilder. Also die ganze, sage ich mal, Anreizstruktur ist im Grunde genommen darauf ausgerichtet worden, diesen Markt hochzutreiben, kostet es, was es wolle. Und das hat leidlich gut funktioniert, weil es natürlich auch eingebettet war in ein Ökosystem, was sich als leistungsfähig erwiesen hat, weil die Chinesen natürlich traditionell in Batterietechnik gut waren, die ganze Unterhaltungselektronik, Sensorik, Handys, zu sagen, all diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man eh schon hatte, haben da ein Ökosystem ausgebildet, das zusammen mit niedrigen Energiekosten, relativ leichter Regulierung, zum Teil auch unglaublich niedrigen Löhnen nach wie vor, insbesondere wenn man weiter in den Westen geht, das hat zu einer Entwicklung geführt, die halt im Grunde genommen diesen Hochlauf massiv beschleunigt hat und auch zu einer Produktqualität, die ich jetzt, also ich bin jetzt nicht der ausgewiesene Technikexperte, ich habe nur drin gesessen in den Autos. Ich würde sagen, das sind gute Autos, mit denen kann man schön fahren. Sie kosten einen Bruchteil von dem, was ein vergleichbares Auto hier kosten würde. Und in der Gesamtzusammenschau ist es dann halt schwierig, da in diesen Märkten mit einer Luxusstrategie sich wiederzufinden und signifikante Verkaufszahlen zu erzielen, wenn man nicht ein vergleichbares Angebot hat. Und in dieser Zwangslage, sage ich mal, also preislich, Wettbewerbsfähigkeit, Angebot, Regulierung, da ist es, glaube ich, sehr schwierig geworden, an die Erfolge der Vergangenheit nahtlos anzuknüpfen, weil man sieht natürlich, VW verkauft immer noch unglaublich viele Autos in China, aber die meisten davon sind Verbrenner und im E-Mobilitätsmarkt, wo in Zukunft wahrscheinlich Geld verdient werden kann in den Städten, da sind sie, sage ich mal, eher ein Akteur unter vielen, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, also klar, ich meine, die Automobilindustrie und die Unternehmen haben lange Zeit auf den Absatzmarkt China gesetzt. Das hat auch lange Zeit sehr gut funktioniert. Das ist jetzt eher zurückgegangen und Absätze brechen ein oder sind zumindest im Minus und wachsen nicht mehr an. Wie sehen Sie das, Herr Logan? Ist China weiterhin der Zukunftsmarkt für unsere Automobilindustrie oder müssen wir da umdenken?
China ist mit 24 Millionen abgesetzten Einheiten, immer schwankend ein bisschen nach oben oder unten, einfach der größte Automobilmarkt der Welt. Und unsere deutschen Marken haben deswegen auch große Fabriken vor Ort gebaut, die in diesem Markt einen Marktanteil meistens eher im Luxussegment bedienen wollen. Der Markt bleibt relevant, der ist dominant und groß. Nur die Frage ist, was nimmt er an? Und ein Teil dessen, wie man verkauft, wie man Autos verkauft, ist ja auch Markenimage. Und unsere Fahrzeuge haben immer gestanden für Luxus. Auch der Verbrennungsmotor ist vielleicht wie bei einer mechanischen Armbanduhr ist ein Qualitätsmerkmal gewesen, das man uns zugewiesen hat, dass wir das besonders gut bauen können. Die Fahrzeuge sind auch in ihrer ganzen Gestaltung luxuriös und die Marken gerne angenommen. Selbst sehr schnelle Fahrzeuge, die dann dort im Innenstadtverkehr in den großen Städten nur sehr langsam oder gar nicht fahren, haben trotzdem einen Markenwert.
Weil Status.
Genau, weil Status. Ja, das darf man dabei nicht unterschätzen an der Ecke, ja. Weil wir natürlich auch eine über 100-jährige Tradition haben, die weltweit Anerkennung findet. Und jetzt ist die Frage, sind wir in der Lage, diese Markenbilder, sind viele Marken, also diese Markenbilder immer entsprechend mit dem Zeitadäquaten zu unterfüttern, dass die Zuweisung von Luxus da auch erhalten wird. Mhm. In manchen Punkten können wir das sicherlich. Aber es gibt auch Punkte, die in China heute sehr wertgeschätzt werden. So zum Beispiel die Mensch-Maschine-Interaktion. Mensch-Maschine-Interaktion in China ist deutlich spielerischer geprägt. Der deutsche Ingenieur ist aber hochsachlich geprägt. Er kann die beste Fahrmaschine machen. Aber er hätte jetzt vielleicht nicht das einen anblinzelnde kleine Sprachkügelchen erfunden, was ständig mit einem spricht. Das würde jetzt uns nicht so entsprechen. Der chinesische Markt fordert aber sehr stark diese spielerische Interaktion und da werden deutsche Hersteller für den chinesischen Markt in Zukunft auch nachlegen müssen. Das wird ein wichtiges Element an der Stelle sein.
Muss man da, fällt mir jetzt mal spontan ein, vielleicht die Game-Industrie stärker in die Automobilwirtschaft integrieren, weil die können dieses spielerische Element, glaube ich, ganz gut.
Also ich bin ganz sicher und ich bin auch tief überzeugt davon, dass dieses stattfindet und dass dieses einerseits stattfindet in den Konstruktionsbereichen in Europa, aber andererseits natürlich auch mit den Konstruktionsbereichen vor Ort. Man sich sehr stark auch auf diesen sehr großen Markt wird einstellen müssen, aber auch können. Ja, aber mit manchen Erstprodukten ist das eben nicht entsprechend gelungen gewesen. Dann ist es ein Markt, in dem man in bestimmten Limousinen etc. eher gefahren wird, als selber fährt. Der Europäer bemisst sicherlich das Fahrzeug auch an seiner Fahrdynamik. Wenn man immer hinten sitzt, ist das möglicherweise nicht das wichtigste Kriterium. Das wissen unsere Marken, die werden sich darauf einstellen. Aber sie müssen jetzt den Schritt machen und das ist die nächste große Herausforderung, die traditionelle Anerkennung für die Verbrennungsmotorenfahrzeuge in der nächsten Generation der Elektrofahrzeuge auch auf diese übertragen zu können. Mhm. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, weil man einfach sieht, dass doch Qualität, Gesamtensemble, Fahrzeugintegration uns einfach entsprechend gut gelingt und mit den entsprechenden internationalen Partnern in China man dieses auch verstärken wird. Also die tiefe Sorge habe ich nicht, aber es braucht einen sehr langen Atem, damit unsere Hersteller dieses auch vor Ort in China auch werden entsprechend machen können. Mhm.
Darf ich da nochmal ungefragt reingrätschen? Also eine Ergänzung noch, ein Teil, also alles, was der Franz Lohn gesagt hat, teile ich natürlich vollumfänglich. Man muss aber auch sehen, dass selbst China trotz dieser gewaltigen Absatzmärkte, die sich da bieten, natürlich auch selber makroökonomisch in einer schwierigen Situation ist. Und man sieht das bei der Immobilienkrise. Früher wurden Projekte entwickelt und ob da noch 10 Daimler gekauft wurden, 10 Mercedes, das war geradezu egal. Heutzutage sieht man das schon so, dass bis weit in die obere Mittelschicht, sage ich mal, dass da durchaus ein, sage ich mal, preisbewussteres Konsument Verhalten gibt und dass das Geld nicht mehr so locker sitzt, als dass man da, sage ich mal, sich aus dem Regal von Möglichkeiten bedient und dann nach dem Höchsten greift. Und das Zweite ist ein ausgeprägter Produzentenstolz der Gestalt, als dass es inzwischen fast schon als patriotischer Akt gilt, auch chinesische Fahrzeuge zu kaufen. Man hat dieses Feld entwickelt, wollte da an die Spitze, ist nach chinesischem Verständnis dort auch angekommen und auch viele Kader, sage ich mal, die in der Administration im weiteren Sinn, und das sind in China wahrlich nicht wenige, für die wäre es inzwischen erklärungsbedürftig, mit einem großen Mercedes vorzufahren.
Und vielleicht noch ein paar Dinge ergänzt, also unser Bild so ein bisschen in wenigen Sätzen gemeinsam rund zu machen. In China hatten wir in der Vergangenheit etwa 400 Startups, die Fahrzeuge bauen wollten und die elektrische Fahrzeuge bauen wollten. Davon ist ja nur noch ein Bruchteil heute übrig, die allerdings sehr behende wachsen.
Also der Markt konsolidiert sich so langsam.
Da. Absolut, ja. Absolut. Und da ist viel Geld auch hineingesteckt worden und sehr viel von dieser Qualität der Startups, insbesondere dieser wachsenden Startups, kommt ja auch dadurch zustande, dass deutsche und europäische Zulieferer relevante Module in diese Fahrzeuge hineinliefern. Ja, also auch da gibt es interessante Beziehungen. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. China lernt sehr, sehr schnell und die Menschen dort sind ausgesprochen fleißig. Und so sieht man, dass sich gerade auch ein neuer Zulieferer gebildet hat. Wahrscheinlich irgendwann mal ein sehr großer Zulieferer, der sich darauf spezialisiert, Verbrennungsmotoren wie ein Zuliefererteil zu liefern. Und dieser Zulieferer, der ein Zusammenschluss erstmal eines französischen mit einem chinesischen Herstellers ist in der Startaufstellung, dieser Hersteller liefert jetzt auch zum Beispiel in ein baden-württembergisches Fahrzeugwerk in nächster Zeit die Verbrennungsmotoren. Mhm. Ja, also auch das bestätigt wieder, nichts ist mehr national. Ja, und das Einzige, was hilft an unserem Standort, ist Innovation.
Mhm. Und darin sind wir eigentlich gut. Das ist das alte Merkmal. Innovationen, Erfindergeist, auch Gründerhunger, Gründerzeit. Zugleich ist da vielleicht auch was, okay, jetzt setze ich mich ein bisschen in die Nesseln vielleicht bei der IG Metall, vielleicht ist da auch ein bisschen was verloren gegangen. Also ein Job bei Daimler, das war sicher, ne, fürs Leben und wurde im Zweifel dann auch noch vererbt an die Kinder. Man hat sich da sehr sicher fühlen können und es wurde auch gut ausgestattet in jeder Hinsicht, finanziell wie auch was die Arbeitsbedingungen, die Zeiten anbetrifft. Ist die Zeit eigentlich vorbei, Herr Steffen? Müssen wir wieder daran erinnern, dass wir hier von einem Gemeinschaftsprojekt reden, das Daimler lebt, vom Engagement und vom Fleiß und von der Bereitschaft, sich reinzuhängen von ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das zweifellos tun, aber dass der Erfolg des Unternehmens von jedem Einzelnen abhängt?
Also jetzt haben Sie sich wirklich in die Nesseln gesetzt.
Gerd, das dachte ich mir. Ja, ja. Hauen Sie drauf, ja?
Nein, ich draufhauen neige ich nicht. Aber sage ich mal, langfristig gewachsene Arbeitsbeziehungen unter guten Bedingungen sind ja jetzt irgendwie nicht ein Standorthindernis, sondern wir sehen natürlich darin auch eine Chance, dass man gemeinsam mit den Belegschaften was entwickelt. Und das ist für uns sozusagen Voraussetzung für Loyalität und Bindung. Sind gute Arbeitsbedingungen, sind Tarifverträge, ist betriebliche Mitbestimmung. Also das kann man wahrscheinlich von zwei Seiten sehen, aber es ist auch klar, auf welcher wir stehen und wir sind davon auch zutiefst überzeugt, dass das so funktionieren kann. Selbst beim Daimler heute, bei Mercedes, gibt es ja noch Zusicherungen, die relativ lange reichen. Und natürlich müssen wir gucken, dass wir in diesem ganzen Transformationsprozess nicht diese soziale Dimension völlig beiseite lassen. Wir können auf absehbare Zeit mit Ländern wie China oder sogar auch Ungarn auf dem Lohnzettel nicht konkurrieren. Und das ist, finde ich, auch der Unterschied zu vergangenen Zeiten. Wir hatten mal eine Zeit, wo die Agenda 2010, ob sie nun geholfen hat oder nicht, sicherlich eine gewisse innere Logik hatte, dergestalt, dass es der Versuch war, auf Probleme Antworten zu finden. Heutzutage ist das anders. Wir müssen innovativer werden. Wir müssen besser werden. Wir müssen produktiver werden. Wir müssen investieren, innovieren. Das ist alles richtig und das sind die zentralen Herausforderungen, um die es geht. Und mit so einer, sage ich mal, etwas zugespitzt Hire and Fire Attitüde kommen wir da, glaube ich, keinen Millimeter weiter. Das heißt nicht, dass man nicht auf betrieblicher Ebene ergänzend zu unseren Tarifverträgen ab um gute Lösungen ringen muss, aber das lässt sich alles im Rahmen des bestehenden Regimes mit Mitbestimmung gut abbilden.
Mhm. Ich will da aber ein bisschen was auch ergänzen,
ja,
für dieses Gesamtbild. Das eine ist immer der Blick auf die Unternehmung. Das andere ist, was ich mal noch benennen möchte, ist der Blick auf den Einzelnen. Der Einzelne als Mitarbeiter ist heute sicherlich gefordert, eine sehr, sehr hohe Flexibilität mitzubringen. Und ich glaube, das ist wichtig, weil das ist eine Geländegängigkeit in den Köpfen, die wir brauchen. Das eine ist, wahrscheinlich beginnt fast niemand mehr auf dem Arbeitsplatz, auf dem er in Rente geht. Das heißt, das, was so sich so schimpft, lebenslanges Lernen. Das heißt nicht nur, man wird auf einen Lehrgang geschickt, sondern das heißt, so im Rahmen seines Berufslebens macht man auch einen Schwenk. Also der vielleicht früher in der Getriebefertigung war oder der Zahnräder gefertigt hat, wird vielleicht im Laufe seines Lebens auch mal eine Umschulung haben, um elektrische Bauteile zu montieren oder, wenn er Ingenieur ist, zu konstruieren. Also lebenslanges Lernen und die Bereitschaft, im Rahmen seiner Fähigkeiten eben auch Arbeitsplätze zu wechseln, das wird was sehr Wichtiges sein.
Und damit haben wir auch kein Problem.
Nein, bin ich auch nicht von ausgegangen. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil man muss den Einzelnen auch in seine Pflicht nehmen. Lernen muss man wollen. Und lernen kann man ja nur für sich selber in seinen Kopf hinein. Ja, das eine ist das Angebot, das andere ist das Lernen. Und wir sehen, dass gerade jetzt auch da nochmal wieder auf Baden-Württemberg bezogen, Und das ist wieder auch Asset der Region. Ich denke, dass es europaweit keine Region gibt, wo die Unternehmen so vielen Menschen Schulungen angeboten haben. Wir reden beim Umstieg von Mechanik in Elektrik mittlerweile unternehmensintern alleine schon. Bei den großen Unternehmen, da kann man es zählen, von einer sechsstelligen Anzahl von geschulten Menschen. Das ist jetzt auch in Baden-Württemberg schon viel. Ja, wir reden von einem großen Angebot von Bildungsaktivitäten. Da sind wir ja auch sehr stark als Immobil gemeinsam mit Partnern wie der Gewerkschaft oder den Unternehmern Baden-Württemberg oder auch Großunternehmen, wo wir auch Mitarbeitern des Mittelstandes entsprechende Fortbildungen anbieten, ob es Wasserstofftechnologien, Batterietechnologien sind und zwar auf unterschiedlichen Arbeitsniveaus nachher, vom Montagearbeitsplatz bis zum Konstruktionsarbeitsplatz. Das muss man anbieten, das wird wahrgenommen und das wird auch weitergehen. Das ist so ein Teil der Flexibilität, es anzubieten und die Leute müssen es gerne lernen, weil es auch schön ist, die Weiterentwicklung.
Ich meine, das Profil des vieler Arbeitskräfte in der Automobilindustrie wird sich in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert haben. Und da hat sich viel entwickelt, nicht nur über die Ausbildung, sondern bestimmt auch über Fort- und Weiterbildung, die nicht nur von den Unternehmen angeboten wurde, sondern auch von den Menschen angenommen worden ist.
Absolut.
Und nur so geht das natürlich. Und wir sollten auch nicht im Jammertal stecken bleiben und nicht nur die kritische Sicht haben. Nennen Sie doch mal ein paar Positivbeispiele in dieser doch etwas disruptiven, transformativen Zeit. Was fällt Ihnen da ein? Welche Unternehmen sind da auf einem guten Weg und nehmen die Belegschaft mit?
Ohne jetzt einzelne Firmennamen zu nennen, habe ich persönlich besonders große Freude da, wenn ich so durch das Neckartal fahre und ich sehe, wie man heute Batterien zusammenbaut. Und zwar mittlerweile nicht in Einzelstück, sondern in großtechnischen Anlagen an Orten, wo früher ausschließlich gegossen, gehont und gespannt wurde. Ja, und das ist ein Beispiel für Umschulung von Menschen, für Umbau von Standorten. Ich habe große Freude daran, wenn ich sehe, dass eine größere Aktivität zum Bau von Brennstoffzellen, das ist ein Joint Venture von zwei Firmen, auch im mittleren Neckartal stattfindet und wo man sich darauf vorbereitet, genau solche elektrischen Wandler eben auch aufzubauen für die Zukunft von LKWs. Wenn ich ganz in die Tiefe hineingehe, finde ich es wirklich beeindruckend zu sehen. Ich mache noch zwei Beispiele. Wenn wir an unsere Forschungsinstitute gehen, dass mit mittelständischen Firmen und Forschungsinstituten Maschinen entstehen, wie Batteriewickelmaschinen, und diese Maschinen wirklich eine herausragende Fertigungseffizienz und Qualität bieten können. Und aus einem ganz anderen Segment will ich nochmal benennen, wenn ein baden-württembergisches Start-up in hoher Geschwindigkeit wächst und dann dieses Wachstum dieses Start-ups sich bezieht zum Beispiel auf Artificial Intelligence, auf speziellen Chips, sich wiederfindet, die dann in die Autoindustrie, aber auch in andere Industrien hineingeht. Das sind alles Beispiele. Ich könnte sie fortsetzen, aber dann ist der Podcast rum. Wir haben so viel engagierte Personen, Firmen, Forschungsinstitute. Als Immobil versuchen wir ein Stück weit dieses, was manchmal im Verborgenen stattfindet und vielleicht nur den Technikern der Szene bekannt ist. Wir versuchen, viele Beispiele in unserer Good News Kampagne niederzulegen mit kleinen Filmchen. Wer immer Spaß daran hat, dieses zu verfolgen, möge einmal Good News bei E-Mobil angucken. Die Welt ist viel besser als ihr Ruf, aber es ist auch viel schwerer, Good News in die Welt zu bringen als andere Nachrichten.
Ja, Bad News Sales, das ist nun mal die alte Wahrheit. Aber schön, dass Sie diese Initiative gestartet haben. Herr Steffen, möchten Sie ergänzen?
Ja, ich würde noch gerne ergänzen wollen, dass es natürlich so ist, dass wir viele Anschauungsbeispiele haben, wo innovativ und produktiv und gewinnbringend gearbeitet wird. Aber man muss auch verstehen, dass wir als IG Metall in diesem Prozess natürlich eine etwas andere Rolle haben. Uns geht es natürlich nicht nur darum, dass hier Konzernzentralen sind, die gutes Geld verdienen, sondern natürlich stehen bei uns sozusagen der Erhalt und der Ausbau von Arbeitsplätzen und Beschäftigung im Vordergrund. Und es muss gelingen, auch in Baden-Württemberg weiter Produktionsstandort zu bleiben. Dass sich viele Dinge ändern, dass man quasi die Vergangenheit nicht linear in die Zukunft fortschreiben kann, das teilen wir. Ich glaube auch, das ist meine persönliche Meinung, dass der Druck der Veränderung sozusagen noch nicht hinreichend verarbeitet wurde. Gleichwohl muss es so sein, dass wir in einem gemeinsamen Kraftakt von Politik, von Unternehmen und von Gewerkschaften gemeinsam um gute Lösungen ringen, die natürlich auch die Beschäftigten mitnehmen. Weil was wir jetzt haben, ist natürlich im Grunde genommen so eine fast schon halbe kollektive Depression, wo im Grunde genommen keiner mehr einen positiven Fluchtpunkt dieser Entwicklung sieht und dass natürlich auch die Bereitschaft, sich einzubringen, Veränderungen mitzunehmen, signifikant dämpft. Also wenn man den Leuten erzählt, ihr habt hier eine gute Perspektive, aber ihr müsst die und die Fortbildung machen und dann geht es sozusagen weiter, dann sind die Leute im Kern auch bereit. Und ehrlich gesagt, kann ich das persönlich sogar verstehen. Ich bin inzwischen auch 52 und meine Veränderungsbereitschaft muss auch, sage ich mal, konditioniert sein, dergestalt, dass ich gern wüsste, worauf das Ganze hinausläuft und dass ich morgen noch meine Rechnung zahlen kann.
Das ist absolut nachvollziehbar und vielen Dank für die Ergänzung. So will man das machen, was die Kooperation anbetrifft zwischen Politik, Wissenschaft und Wirtschaft und Gewerkschaften, so wie wir das in unserem Strategiedialog auch praktizieren seit über 7 Jahren. Ja, vielen Dank für das Gespräch, liebe Franz Logen, lieber Christian Steffen. Das war wertvoll, das war erkenntnisreich, hat uns weitergebracht, glaube ich. Und es hat sich gelohnt, mal über die Automobilindustrie mit Ihnen beiden zu sprechen. Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ja, das war ein erkenntnisreiches Gespräch, zumindest für mich. Ich hoffe auch für Sie. Ich zumindest habe da eine ganze Reihe von Denkanstößen rausgenommen. Vielleicht machen wir eine kleine Folge aus diesem Podcast zum weiteren Thema. Wie kriegen wir eigentlich Automobilindustrie und Klimaschutz unter einen Hut? Ein Thema, das wir jetzt nochmal ausgespart haben. Aber wie auch immer, besonders in einer Zeit wie diese, die doch sehr stark von Unsicherheiten geprägt ist, ist es umso wichtiger, den Austausch zu suchen, zu reden, zu ringen um die Lösungen und Orientierungen zu finden. Es ist mir eine Freude, dass Sie bei der ersten Folge unseres Podcasts im Jahr 2025 mit dabei waren und ich möchte gleich an dieser Stelle Ihre Aufmerksamkeit auf ein besonderes Jubiläum lenken. Die Landesvertretung feiert 25 Jahre Baden-Württemberg in Berlin. Und wir nehmen diesen Meilenstein der Landesvertretung zum Anlass, auf die erfolgreiche Arbeit eines Vierteljahrhunderts zurückzublicken. Und lasse natürlich auch in Zukunft nicht nach. Und wir werden dazu eine kleine Reihe von Veranstaltungen machen. Am 17. März laden wir zu einer hoffentlich spannenden, ich bin sicher spannenden Diskussion ein mit dem Titel Medien und ihre Rolle im Rahmen von Protesten vom Bauernkrieg bis heute. Das ist eine Kooperation mit dem Landesmuseum Württemberg zur großen Landesausstellung 500 Jahre Bauernkrieg. Aber keine Angst, wir bleiben da nicht stehen, sondern beleuchten auch die Proteste der jüngeren Zeit. Und mein Tipp, entdecken Sie auch die beeindruckende multimediale Ausstellung vor Ort in Stuttgart. Stuttgart ist immer eine Reise wert. Ja, und natürlich tagt auch der Bundesrat wieder, und zwar am 21. März. Anders als der Bundestag ist seine Arbeit nämlich nicht an eine Legislaturperiode gebunden. Als Länderkammer ändern sich Teile ihrer Zusammensetzung im Grunde nur nach Landtagswahlen. Durch diese Kontinuität wird es auch das ewige Verfassungsorgan genannt. Und wir erleben am 21. März, wenn ich richtig gezählt habe, die 1052. Sitzung. Über was beraten wir aber, wenn aus dem Bundestag nichts mehr kommt? Wenn keine Gesetzentwürfe mehr vorliegen, die vom Bundestag beschlossen wurden oder von der Bundesregierung eingebracht? Nun, es liegen noch ein paar Gesetze auf Halde, über die wir im Bundesrat, das heißt in der Länderkammer, nachdem sie im Bundestag verabschiedet worden sind, abstimmen müssten. Und zum anderen werden wir weiterhin über EU-Angelegenheiten zu beraten haben. Wir werden eigene Initiativen aus den Ländern, Entschließungsanträge haben, über die wir befinden müssen. Es wird also noch genug zu tun geben, auch am 21. März. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. freue mich über Ihr Feedback zu unserem Podcast. Wer Interesse an den bevorstehenden Terminen, Veranstaltungen, besonderen Aktionen rund um das Jubiläum hat, der sollte unbedingt unseren Newsletter abonnieren und regelmäßig unsere Website sowie Social-Media-Kanäle besuchen. Sie sind herzlich eingeladen. Alle Links hierzu finden Sie in den Shownotes. Ihr Rudi Hochfliet.
Spätzlespress, der Baden-Württemberg-Podcast aus Berlin.